In der MLB wird nicht gespielt, weil die Spieler streiken und deswegen haben wir letzte Woche keinen Podcast aufgenommen, weil Bjarne gestreikt hat. Nee, Spaß, der arme Kerl war einfach mal krank. Ich bin froh, dass es dir wieder besser geht. Moin, Bjarne.
Grüße dich, Ferdi. Ich wollte gerade sagen, der Körper hat gestreikt. So kann man es, glaube ich, am Ende sagen. Trotzdem, diese Woche sind wir wieder für euch da und ich glaube, wir haben auch einige windige Nachrichten für euch diese Woche.
Man darf ja auch nicht vergessen, der Bjarne ist schon ein bisschen betagter. Da darf man sich auch mal eine kleine körperliche Schwäche leisten. Was wir uns aber nicht leisten wollen, ist eine zweite Woche ohne Podcast. Deswegen, Bjarne, gehen wir sofort rein in die NFL. Da gab es jetzt am Montag, das ist zum ersten Mal, dass wir über eine Partie im Monday Night sprechen, eine richtig coole Partie, zumindest von dem Namen her. Bills gegen Patriots, alle hatten sich gefreut, Hände gerieben und dachten, oh ja, das wird richtig heiß im Kampf um die AFC East. Es wurde auch heiß. Wobei, eigentlich war es ziemlich kalt. Die äußeren Bedingungen waren ziemlich schwierig. Starker Wind, Schneefall vor dem Spiel. Dann hat man das auch noch ein bisschen gesehen, dass da ein paar Flocken auf dem Kunstrasen lagen. Es war sehr, sehr windig. Deswegen schwierige Bedingungen für ein Spiel, das dann am Ende nur 14-10 ausging für die. Das nehme ich jetzt mal vorweg. New England Patriots, die damit zum 7. Mal in Folge gewinnen. Aber alles der Reihe nach. Die Patriots haben sich bestens auf diese schweren Bedingungen angepasst. Die haben ihren Gameplan komplett auf den Lauf ausgerichtet. 46 Laufversuche gegen nur 3 Pässe von Mac Jones. Bjarne, hättest du gedacht, dass du das mal in der modernen NFL, die so passlastig ist, siehst?
Nein, überhaupt nicht. Hätte ich gar nicht mehr mit gerechnet. Ich glaube, die Patriots sind tatsächlich auch das einzige oder NFL-Team seit 1978, das nur einen einzigen Pass in der ersten Hälfte gespielt hat oder geworfen hat im besten Falle. Wahnsinnige Zahlen. Aber du hast es richtig angesprochen. Wer sich die Highlights oder das Spiel nochmal reinzieht, der hat gesehen, warum das auch anders nicht möglich war und warum es am Endeffekt clever. Der war mal wieder von Bill Belichick ein besonderer Schachzug, zu sagen, okay, ganz ehrlich, Leute, lass es uns heute machen. Lass uns nur auf den Run fokussieren. Ich glaube, wie gesagt, Jones am Ende mit keinem Touchdown, aber halt auch mit keiner Interception. So, dementsprechend genau richtig gemacht. Komisch, sich das mit anzuschauen. Und natürlich, die Bills waren, denke ich mal, irgendwann auch ziemlich abgefuckt auf Neudeutsch sozusagen, was sie da immer wieder in dem Run alles so gegen sich verteidigen mussten. Aber die Patriots gewinnen und damit haben sie alles richtig gemacht.
Auf jeden Fall historisch skurrile Zahlen beim Passspiel der Patriots. Die sind tatsächlich eines der wenigen Teams, das es geschafft hat, ein Spiel zu gewinnen mit so wenigen Passversuchen im gesamten Spiel. Du hast den einen Versuch in der ersten Hälfte angesprochen, den Jonnu Smith artistisch auch noch gefangen hat, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, der Rekord gehört sogar den Bills, die irgendwann auch in den 70er Jahren mit 2 Passversuchen es geschafft haben, eine Partie zu gewinnen. Also das kennt man durchaus da an der Grenze zu Kanada im Norden von den USA. Trotzdem natürlich unfassbar komisch, sowas zu sehen, war jetzt auch nicht tatsächlich ein highlightreiches Spiel. Aber trotz der vielen Läufe gab es dann ab und zu doch eben Highlights. Damian Harris zum Beispiel, der Running Back, hat also eigentlich die erste Halbzeit gespielt. Danach war dann leider verletzt raus, bis auf einen weiteren Lauf. 10 Läufe insgesamt, 111 Yards und ein Touchdown für 64 Yards. Der war gut, aber was auch gut war, fand ich, Bjarne, ich weiß nicht, ob du es wirklich gesehen hattest, dann auch in den Highlights, Jacob Johnson, der deutsche Fullback mit richtig guten Blocks in diesem Laufspiel.
Hundertprozentig. Jacob Johnson total aktiv gewesen, aber ja nicht nur in diesem Spiel. Also schon seit Wochen, da ist die Stimme immer noch ein bisschen angeschlagen, wie man hört. Jacob Johnson seit Wochen schon wirklich gut mit drin. Und das ist natürlich ein Mann mit seiner Statur, die uns gerade zuhören, die ihn vielleicht mal gesehen haben. So, meine Güte. Werden wissen, was ich meine. Der ist natürlich prädestiniert für so ein Spiel. Ja, hat richtig geile Blocks gemacht und den Patriots am Ende geholfen. Und aus deutscher Sicht natürlich einfach ein sehr gutes Zeichen.
Nicht nur Damian Harris und auch Jacob Johnson waren wichtig im Laufspiel, natürlich auch die gesamte O-Line, die einen sehr guten Job gemacht hat, wie ich finde. Also New England hat diese Partie an der Linie gewonnen, das kann man ganz klar sagen. Insgesamt die Run-Offensive der Patriots für 222 Yards gelaufen, schöne runde Zahl. Die Bills dagegen, die haben das irgendwie anders bestritten, diese Partie. Die waren deutlich passlastiger. Josh Allen, seine Statline 15 von 30 Pässen angebracht, also genau 50%, das ist schlecht für seine Verhältnisse, das kann man, glaube ich, sagen. Nur 145 Yards, immerhin ein Touchdown. Auch da, der Wind hat ab und zu genervt, ist ja klar. Also Stephon Diggs hätte einen fangen können in der Endzone, einen langen Ball. Aber das ist halt einfach bei diesen Bedingungen, da musst du das Spiel ändern. Und in der Halbzeitpause hatte Sean McDermott, der Head Coach der Bills, auch gesagt, wir müssen versuchen, den Lauf zu etablieren. Und dann haben sie, keine Ahnung, höchstens 10-mal den Ball gelaufen in der gesamten zweiten Hälfte. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also da hat auch Bill Belichick vielleicht einfach noch mehr Erfahrung und das zeichnet ihn auch als großartigen Coach aus. wenn wir auf die Laufoffensive der Bills gucken, die eben halt nur 99 Yards geschafft haben, dann ist das auch wieder ein ganz großer Unterschied, der hier über Sieg und Niederlage entschieden hat. Insgesamt die Patriots aber auch mit einer sehr guten Defensive, wieso es einfach nicht geklappt hat. Also es hätte ja auch sein können, dass die O-Line der Bills diese Defensive, wie es die Patriots-Offensive gemacht hat, genauso vor sich hinschiebt, haben sie nicht geschafft. Das war also dieser Monday-Night-Football-Kracher, zumindest im Vorhinein, im Kampf um die Spitze der AFC East, denn beide sind ziemlich eng beieinander. Vor der Partie standen die Bills nämlich bei 7-4 und die Patriots bei 8-4. Heißt, die Bills hätten sozusagen gleichziehen können nach 12 gespielten Spielen mit 8-4. Haben sie nicht geschafft, stattdessen jetzt die Patriots eben mit einem dann doch recht großen Vorteil in der eigenen Division. Wir gucken jetzt mal auf das gesamte Bild in der AFC, denn da ist es, ey, ohne das jetzt genau zu wissen, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil es geht gar nicht enger, da ist es eben so eng und unberechenbar wie noch nie zuvor. Denn nach 12 Spielen, klar, die Patriots stehen jetzt bei 8-5, das sind 13 Spiele, bei 9 und 4, ja. Genau. Die haben 13 Spiele gemacht, aber wenn wir einen zurückgehen, also nach 12 Spielen sind die ja auch bei 8-4. Heißt, alle Divisionssieger, führenden momentan, das sind die Patriots, die Chiefs, die Ravens und die Titans, die stehen nach 12 Spielen bei 8-4. Und alle Teams, die momentan im Playoff-Picture auf dem Wildcard-Platz liegen, liegen bei 7-5 nach 12 Spielen. Also das ist ja erstens nur ein Spiel zwischen irgendwie Platz 1 und dem letzten Platz, der ins Playoff kommt, ist es nur ein Spiel. Das kannst du an einem Spieltag wieder gut machen. Das ist schon unfassbar eng. Und trotzdem liegen sie alle mit der gleichen Bilanz auch da, Bjarne. Was ist denn da los?
Ja, spricht einfach nur mal nochmal mehr dafür, für das, was wir schon seit Wochen predigen, dass diese NFL in diesem Jahr so eng beieinander ist, besonders in der Spitze. Klar, die Patriots haben sich jetzt vielleicht ein bisschen in den vordersten Fokus gespielt und ein bisschen abgesetzt, aber alle anderen Teams dahinter, es kann jede Woche alles passieren, die sind alle eng beieinander, auch von der Qualität her tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so große Unterschiede, wo man mal zwischendurch sagte, okay, die Titans oder auch mal die Ravens, die klasse Läufe hatten mittendrin und dann aber auch mal wieder Spieler haben, wo du denkst, ey, was machen die denn dort? Teilweise auch von Verletzungen geplagt, natürlich. Und dann Mannschaften wie die Bills, die wir auch am Anfang der Saison hochgelobt haben, jetzt mittlerweile gerade mal wieder auf dem Wildcard-Platz überhaupt nur stehen. Es ist einfach alles möglich und das macht es doch so spannend. Und von unten drücken ja auch noch Mannschaften nach, ne? Ich denke an die Steelers und so weiter oder die Colts. Also zu Ende ist dieses Playoff-Picture in der AFC noch lange nicht.
Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Die Bills stand jetzt nur auf Platz 7. Auf dem letzten Playoff-Platz würden also gegen den an 2 gesetzten in der ersten Playoff-Runde spielen. Das wären Stand jetzt die Baltimore Ravens ein sehr schweres Los. Die haben sie letztes Jahr in den Playoffs geschlagen. Aber das, ich glaube, diese Playoffs in der AFC, da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Da ist gefühlt bei jedem Spiel eine 50-50 Chance. Das zeigt diese Regular Season. Vielleicht nochmal, um diese Spannung noch detaillierter zu beschreiben in den letzten Wochen, die da auf uns wartet. Es ist ja typisch, dass in der NFL an den letzten Wochen hauptsächlich Divisionsduelle sind, um halt diese Titel in den Divisions auch direkt gegeneinander auszuspielen. Und die Patriots und die Titans, die führen momentan mit 1,5 Spielen vor ihrem Verfolger in die Division. Die Ravens und die Chiefs, die führen mit genau einem Spiel. Und das Gute ist, die Verfolger sind ja zum Beispiel bei den Patriots, das sind die Bills, die spielen noch einmal gegeneinander. Heißt, die Bills können sich da wieder rankämpfen. Für die Titans, die werden von den Colts verfolgt, da gibt es genau dasselbe Szenario. Beziehungsweise da gibt es nicht dasselbe Szenario, das sind die einzigen, die nicht mehr gegeneinander spielen. Also die Titans, wenn man so will, am nächsten dran, am klaren Divisionssieg. Aber wenn wir dann auf diese Duelle schauen, wo nur noch ein Spiel die Mannschaften trennt, das sind die Ravens und die Chiefs, die ihre Verfolger nur knapp hinter sich lassen können momentan. Die Ravens spielen noch einmal gegen die Bengals und die Chiefs spielen noch einmal gegen die Chargers. Also es werden die direkten Duelle tatsächlich in dieser Endphase der Saison ausmachen. Da werden wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Da werden wir auch natürlich auch drauf gucken. Und deswegen war das sehr spannend. Du hast das Rennen dahinter angesprochen, Teams, die noch reinkommen wollen. Klar, da sind natürlich die Colts zu nennen, die Steelers zu nennen, vielleicht auch die Raiders, wer weiß. Aber offiziell, Bjarne, ist noch keiner ausgeschieden. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Nach 12 gespielten Partien, für manche sogar nach 13 Spielen, keiner ist offiziell ausgeschieden und kann noch in die Playoffs kommen. Also diese AFC hat alles, was man sich von einer Spannung oder spannungsvollen NFL wünscht in diesem Jahr. Und deswegen, glaube ich, gehen wir zur spannungsvollen Verleihung der Highlights und Lowlights der Woche, Bjarne.
Vollkommen richtig. Mein Highlight hat tatsächlich mit einer Mannschaft zu tun, die, glaube ich, auch wenn sie noch nicht, oder obwohl sie sind schon ausgeschieden, aber auch wenn sie da oben in den Playoffs nicht mehr viel zu tun haben, die dieses Wochenende, glaube ich, die Highlights sein müssen, und zwar Detroit Lions. Angeführt natürlich mit Amon-Ra St. Brown, unserem deutschen Wide Receiver der Lions, der ja seinen ersten NFL-Touchdown, der so lange darauf warten musste und ihn jetzt gemacht hat und das auch noch in letzter Sekunde zum ersten Sieg der Lions in diesem Jahr. Also ich glaube, ein unfassbarer Moment für den Rookie und jeder, der die Videos auch gesehen hat, wie sie sich in der Kabine gefreut haben, wie sie sich auch mit dem Coach gefreut haben, weiß einfach, was da für eine Last vom ganzen Team abgefallen ist. Wie gesagt, die Lions haben dies Jahr böse, böse häufig einen auf den Hintern gekriegt und dann jetzt aber mal diesen Sieg geschafft. Und für Jared Goff, glaube ich, für Dan Campbell, für die komplette Lions Organisation, ein unfassbar glücklicher Tag mal, auch wenn sie es, wie gesagt, mit den Playoffs also wirklich gar nichts mehr zu tun haben. Eine geile Sache und deswegen für mich das Highlight besonders natürlich, da ja der deutsche Amon-Ra St. Brown am Ende mit dem wichtigen Touchdown den Sieg beschert hat.
Ich habe ihn ja auch rausgesucht. Er hat ja 10 Bälle gefangen für 86 Yards. Seinen ersten Karriere-Touchdown hast du angesprochen. Er hatte zudem auch 12 Targets und bei all diesen Kategorien war er entweder der Teamführende an diesem Spieltag oder halt der Team geteilt Beste. Also er war da auf jeden Fall der Go-To-Guy von Jared Goff an diesem Wochenende. Ich finde, man hat auch bei den Jubelszenen hinten raus gemerkt, diese Mannschaft spielt für den Coach Dan Campbell. Diese Freude bei Goff und Campbell war sehr groß. Das ist ein Typ, der wohl gut ankommt bei seinen Spielern. Und vielleicht gibt es ja jetzt so ein bisschen diese Aufbruchstimmung, dass man sagt, ey, wir können gewinnen. Wir haben häufig auch knapp und unglücklich verloren in diesem Jahr. Das hätte irgendwie auch ein bisschen schöner aussehen können. Klar, die Saison ist gelaufen, aber ich bin da auch bei dir, Amon-Ra St. Brown, eine super Woche gehabt. Vielleicht, um noch einen anderen mit reinzubringen, nehme ich einfach mal das Kollektiv der Miami Dolphins, die jetzt auch 5 Spiele in Folge gewonnen haben. Klar, der Spielplan hat es auch irgendwie hergegeben, aber diese Mannschaft hat aus einer verloren geglaubten Saison noch eine fast oder vielleicht positive gemacht. Da bin ich gespannt, wie das jetzt in den letzten Wochen aussieht und ob die eben vielleicht auch durch direkte Duelle mit den Patriots und den Bills zumindest eine entscheidende Rolle im Kampf um den Titel in der AFC East spielen können. Bjarne, dein Lowlight?
Zu deinem Highlight vielleicht noch dazu, ne? Mit Miami kann ich dir nur zustimmen. Tua besonders auch, ne? Den wir auch schon mal kritisiert haben hier, wo wir gesagt haben, ey, ganz ehrlich, da haben auch mal andere Quarterbacks plötzlich schon angeklopft in Miami. Und wir haben gesagt, das kann mal richtig schnell wieder vorbei sein für ihn. Und jetzt meldet er sich mit 5 Siegen wieder so zurück. Nicht verkehrt, nicht schlecht, muss man Respekt vor haben. Kommen wir aber zum Lowlight. Und zwar zu einer Truppe, die ich in den letzten 2 Wochen großen Respekt für hatte und dachte, ey, die San Francisco 49ers, jetzt hast du sie in diesem Podcast noch aus den Playoffs rausgeschrieben und plötzlich gewinnen die und sind mega gut dabei, besonders halt dadurch, dass unter anderem die Vikings ja Vikings-Sachen machen und man überhaupt nicht mehr weiß, was mit dieser Truppe eigentlich los ist. Aber jetzt verlieren die 49ers so ein richtig wichtiges Spiel gegen die Seahawks, wo man eigentlich sagt, okay, gewinn das Ding und dann bist du gefühlt schon sicher dabei. Da hast du einen richtig guten Platz, dann sieht's klasse für dich aus und dann stolperst du da gegen die Seahawks, für die es in den letzten Wochen auch überhaupt nicht gut ausgesehen hat. Und plötzlich musst du wieder ja gehörig zittern beim Kampf um die Playoffs. Und das ist natürlich ja ärgerlich für die Francisco 49ers, besonders auch für Garoppolo nach so guten Wochen mit einem komischen, mit einem eher unsoliden Spiel. Deshalb für mich Lowlight der Woche.
Auf jeden Fall, man darf aber nicht vergessen, Deebo Samuel hat gefehlt. Es ist momentan der überragende Spieler in der Bucht. Und du hast mein Lowlight gerade schon auch angesprochen, und zwar die Minnesota Vikings. Ich habe heute in meine Notizen geschaut und ich habe gesehen, vor 2 Wochen, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, habe ich auch über diese NFC-Situation gesprochen und habe gesagt, die Vikings an sich ein gutes Team, die haben gegen die Packers gewonnen und dies, das, aber jetzt sind sie wirklich seit 2 Wochen wirklich sehr schwach unterwegs. Ich glaube, letzte Woche haben sie, ich weiß es, da haben sie ja gegen die 49ers verloren.
Ja.
Das kannst du machen, die 49ers, wie gesagt, mit einem guten Lauf da. Das fand ich jetzt nicht schlimm, aber dann, wenn du in die Playoffs willst, dann kannst du einfach nicht gegen die Detroit Lions verlieren. Das stimmt einfach nicht überein. Playoff-Ambition und die Niederlage gegen das schlechteste Team der Saison, das kannst du nicht bringen. Ich fand vor allem auch diese fast schon ängstliche Defensive am Schluss wirklich sehr erschreckend. Also gerade Mike Zimmer ist ein erfahrener Coach, einer, der aus dem Defensivbereich kommt. Da erwarte ich mir deutlich mehr von einer Mannschaft, die von ihm geführt wird. Und ja, dann verlierst du es hinten raus. Echt blöd, was total vermeidbar wäre. Und ja, sie stehen bei 5 und 7, trotzdem halt nur ein Spiel hinter der Wildcard, denn in der NFC ist es ja ähnlich eng, nur eben nicht ganz so hochklassig. Da sind momentan das Washington Football Team und die San Francisco 49ers im Playoff-Picture bei 6 und 6, also bei genau 500. Mal gucken, ob das vielleicht noch ein bisschen besser wird. Beide Teams eigentlich finde ich gut. Klar, 49ers verloren. Football-Team selber mit einem Lauf, den wir vielleicht in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ansprechen können. Aber das ist mein Lowlight. Die Minnesota Vikings hätte ich mir dann doch von dem Kader und von dem Lauf eigentlich, den sie ja vor 2 Wochen hatten, deutlich mehr erhofft. Und jetzt würde ich sagen, Jane, gehen wir zur NBA.
So sieht es nämlich aus. Ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Und da kommen wir nämlich auch in der NBA direkt in der Newsrunde zu einer Truppe, wo ich sagen kann, Ferdi, ich glaube, die hätten sich auch deutlich mehr erhofft. Zumindest in dem Spiel letzte Woche. Die Oklahoma City Thunder haben nämlich einen Rekord aufgestellt in der NBA, aber einen, auf den man nicht wirklich stolz sein kann. Und zwar haben sie die höchste Niederlage der NBA, 75-jährigen NBA-Geschichte, erfahren und kassiert mit 79 zu 152 sind sie bei den Memphis Grizzlies ja gehörig baden gegangen, wie man so schön auf Deutsch sagt. Trainer Mark Daigneault sagte danach, okay, heute Nacht waren wir nicht wer, wie wir sind. Also das steht nicht dafür, was wir spielen wollen, wer wir sind. Also wie gesagt, die Oklahoma Thunder sind jetzt nicht unfassbar stark in die Saison gestartet und sind jetzt auch nicht einer der Favoriten in diesem Jahr, für alle, die sie vielleicht noch nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Haben dazu auch noch ohne ein paar Stars dort angetreten. Josh Giddey fehlte, Theo Maledon, Derek Favors. Also es fehlten ein paar Jungs. Auf der anderen Seite fehlte allerdings auch Ja Morant bei den Grizzlies. Also von daher, das kann man jetzt auch nicht sagen, dass es das jetzt nur einseitig gewesen wäre. Aber dass du natürlich mit 73 Punkten, zwischenzeitlich waren es sogar mal 78 Punkten, die sie zurückgelegen haben, aber mit 73 Punkten Unterschied verlierst, ist natürlich schon Wahnsinn. Wie gesagt, die größte Niederlage in der ganzen Historie. Die war vorher den Miami Heat zugeschrieben. 1991 haben sie mal 80 zu 148 gegen die Cleveland Cavaliers verloren. Aber jetzt durch diese Niederlage hat OKC tatsächlich beide Records in ihrer eigenen Hand, haben die bisher größte Heimniederlage der NBA-Geschichte zu verantworten. Letztes Jahr mit 57 Punkten Rückstand gegen die Pacers und jetzt dies Jahr die höchste Auswärtsniederlage. Ferdi, ein Rekord, auf den man jetzt nicht unbedingt stolz sein kann, glaube ich, ne?
Auf keinen Fall und ohne jetzt den Hobbypsychologen raushängen lassen zu wollen, aber ich finde, was da ein bisschen zu kurz kommt, man könnte es ja auch einfach mal von der anderen Seite sehen. Das ist, du hast es angesprochen, ein Memphis Grizzly-Team, das ohne Ja Morant gespielt hat, dem absoluten Starspieler dieser Mannschaft. Und trotzdem wirklich fertigen sie diese OKC Thunder komplett ab. Und ich finde, klar, du hast das wahrscheinlich auch unabsichtlich gemacht, es wurde halt eben auch nur so berichtet. Alle haben gesagt, wie scheiße ist das? Aber keiner hat gesehen, wie gut war die Leistung von den Grizzlies ohne eben den Starspieler schlechthin.
Vollkommen richtig. Wie gesagt, die Grizzlies mit einem wahnsinnigen Tag, wo einfach alles gepasst hat, so ehrlich muss man sagen, gefühlt jeder Wurf drin war und es richtig, richtig gut gemacht haben. Und das ist natürlich ein Sieg, auf den du allerdings gerne in der Vita hast, dass du für die höchste Niederlage aller Zeiten verantwortlich warst. Deswegen guter Schub für Memphis, das auch noch ohne Ja Morant. Aber ja, für die Thunder natürlich, ich glaube, ein Spieler danach hat es gesagt, es war heute so, als würde ich das ganze Spiel mein eigenes Blut schmecken. Und ich glaube, diese eklige Darstellung hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Es war ein ekliger Arbeitstag für die Jungs aus OKC. Dementsprechend, ja, wollte ich das euch nicht vorenthalten, dass da mal wieder Geschichte geschrieben wurde. Und damit wollen wir eigentlich zum Wirklichen, denn Geschichte wurde auch auf einer anderen Seite, und zwar positiv geschrieben, zu einem positiven Beispiel in diesem Jahr kommen, und zwar uns um die Phoenix Suns kümmern. Denn die haben zwischenzeitlich 18 Siege am Stück gehabt. Das ist eine wahnsinnige Serie. Belegen im Westen nach 24 Spielen mit 20 zu 4 Siegen Platz 1 zusammen mit den Warriors. Und sind genau auf eben diese Golden State Warriors in der letzten Woche zweimal getroffen. Und darauf wollen wir so ein bisschen schauen, Ferdi, auf die direkten Duelle. Aber vielleicht am Anfang ganz kurz, bevor wir uns die beiden Spiele so ein bisschen zerpflücken. Was macht die Suns für dich dieses Jahr so stark?
Im Prinzip das, was sie, finde ich, letztes Jahr auch schon stark gemacht haben. Ich finde, das ist eine super homogene Truppe, die sehr gut funktioniert. Auch Spieler wie ein DeAndre Ayton, der ja immer diese Nebengeschichte mit seinem Vertragspoker hat, wo man auch denken könnte, ah, erster Pick gewesen, könnte ein ziemlich großes Ego haben, dass er da schlecht gelaunt ist. Nee, davon ist alles nicht zu sehen. Er finde, er macht das sehr professionell, bringt seine Leistung auf dem Parkett und sammelt Spiel für Spiel einfach nur Argumente, dass er einen großen Vertrag verdient.
DeAndre Ayton hast du gerade schon angesprochen, hast du vollkommen recht, bisher eine richtig starke Saison. Über 11 Rebounds im Schnitt pro Partie ist natürlich Wahnsinn. 16 Punkte dazu, 30 Minuten ist wirklich richtig stark dabei. Und klar, sind wir sehr gespannt, was seine neuen Vertragsdetails irgendwann mal, wenn die mal ins Licht kommen sollten. Er pokert zumindest hoch, sagen wir mal so. Er zeigt es aber auch auf dem Parkett, zusammen mit Devin Booker und Chris Paul, momentan die drei ja mit überragenden Spielern, Mikal Bridges noch dahinterher. Also die Suns haben eine richtig starke Truppe. Und das beweisen sie auch. Nicht umsonst gewinnst du so einen langen Lauf. Deswegen, um euch vielleicht auch nochmal kurz zu zeigen, okay, die haben jetzt auch nicht nur gegen irgendwelche Garbage-Truppen gewonnen, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, da musst du aber auch dir die Punkte am Ende einfahren. Nee, unter anderem die Nets geschlagen. Im Vorfeld gegen die Warriors letzte Woche, da hast du ein Back-to-Back-Auswärtsspiel gehabt. Das heißt, du spielst einen zweiten Abend nacheinander auswärts. Dann auch noch beim Spitzenreiter im Osten bei den Brooklyn Nets. Und die vermöbelst du einfach mal. Gewinnst am Ende 113 zu 107. Das hört sich deutlich enger an, als es eigentlich auf dem Parkett war. Devin Booker, Chris Paul mit zwei wahnsinnig guten Partien. Auf der anderen Seite Kevin Durant überragend. Musste allerdings von 48 Minuten Spielzeit auch 45 Minuten spielen. Also den Jungen haben sie mal richtig geschlaucht an dem Abend. Insgesamt 20 Ballverluste für die Nets. Das ist ein Negativ-Saisonrekord gewesen. Das zeigt mir nur noch mal mehr, wie gut die Suns, angeführt von Mikal Bridges, der 7 Steals hatte, in der Defense momentan sind und es richtig stark gemacht haben. Und damit mit diesem positiven, jetzt sage ich schon wieder, ich habe es in den letzten Wochen Booster, ich weiß gar nicht, das ist so allgemein ein geflügeltes Wort geworden in Deutschland, jetzt muss ich schon wieder sagen, ist ja komisch, aber egal, sind sie dann in die Warriors-Duelle gegangen und das erste Spiel, Ferdi, tatsächlich mit einem Ausrufezeichen direkt für die Suns, haben die Warriors geschlagen, 104 zu 96 und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder wie du es gesehen hast, ein intensives und für mich qualitativ total hochwertiges Spiel.
Ich habe es nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe es jetzt nicht live oder real life verfolgt. Ich finde ja generell, der Highlight-Service der offiziellen NBA ist dann doch recht dünn. Aber natürlich habe ich mir ab und zu Spielberichte oder sonst was durchgelesen. Ich fand es sehr beeindruckend. Das zeigt auch nochmal, was das für ein gutes Team ist. Da fällt auf einmal Devin Booker auch recht früh raus. Und trotzdem schaffen sie es, diese Säule komplett neu zu stützen und das Spiel ganz souverän nach Hause zu bringen.
Du sprichst es gerade an, Devin Booker. 10 Punkte in der 11.1 und dann mit einer Oberschenkelverletzung raus, hat tatsächlich im zweiten Spiel dann auch nicht mehr gespielt, sonst natürlich der Topscorer bei den Suns, da fällt richtig was weg, dafür DeAndre Ayton dominiert in allen möglichen Zonen, in denen er an dem Abend auf dem Court unterwegs war, 24 Punkte, dazu 11 Rebounds, wahnsinnig gut, Jay Crowder eingesprungen, Cameron Johnson von der Bank mit 14 Zählern, das lief dann richtig gut auf der Seite, aber für mich der Hauptpunkt, warum Spiel 1 an die Suns ging, dass du auf der anderen Seite und nämlich in der Defense richtig gut gearbeitet hast und dass Mikal Bridges, wie man so schön sagt, in seiner Pocket am Abend Steph Curry hatte. Und zwar war das seine Aufgabe, ihn zu verteidigen, den MVP-Kandidaten. Und der, weiß ich nicht, mit einer Partie, die so wahrscheinlich er auch noch nicht vorher hatte, ist tatsächlich die schlechteste Shooting-Performance seiner Karriere gewesen. In Spielen, wo er 20 Abschlüsse hatte, kam am Ende gerade mal auf 12 Punkte. Hat nur 4 von 21 Versuchen getroffen aus dem Feld, also Zahlen, die wir von Steph überhaupt nicht kennen, aber die einmal mehr zeigt, okay, es war ein guter Gameplan von den Suns, Mikal Bridges direkt von Minute 1 auf ihn zu setzen und ihn zu verteidigen und das hat er richtig gut gemacht und damit am Ende die starke Defense der Grund, warum die Suns sich das erste Spiel holen. Dann kam allerdings in der Woche am Samstag, letzte Woche, direkt noch das zweite Duell. Zwischendurch haben die Suns auch nochmal kurz die Detroit Pistons vermöbelt. Also es lief weiterhin sehr, sehr gut, aber das zweite Ding sollte dann an die Warriors gehen und somit die 18 Spiele lange Siegesserie von Chris Paul und Co. reißen. Chris Paul mit einer leider da nicht so guten Partie, wie gesagt, Booker fiel auch noch aus am Ende und den ich eben kurz gescholten habe, Steph Curry, hat uns allen gezeigt, dass er doch zu anderen befugt ist. Am Ende mit 23 Punkten, viel, viel besser aufgelegt, dazu 5 Assists. Der entscheidende Mann auf Seiten der Warriors. Ferdi, die Frage jetzt an dich, wo geht die Reise dieses Jahr hin, der Suns? Sie sind jetzt zusammen mit den Warriors oben im Westen. Ist das für dich auch ein mögliches Playoff-Picture zum Schluss?
Auf jeden Fall. Also dieser Start ist halt sehr gut von beiden Mannschaften. Die erlauben sich kaum Fehler, haben gezeigt, dass sie sich in den Rausch spielen können. Also die Suns mit ihrer längsten Siegesserie der Franchise-Historie, glaube von 18 Spielen. Das ist natürlich richtig gut. Ich finde, die haben auch nochmal einen draufgelegt im Vergleich zum letzten Jahr. Und im letzten Jahr waren sie ja schon, sag mal, der Titel, oder waren sie halt eben der Titelgewinner im Westen. Da waren sie der Vertreter für diese Conference und die Warriors, die musst du immer auf dem Zettel haben. Ich meine, die spielen jetzt schon so gut und wir dürfen nicht vergessen, Klay Thompson fehlt eben noch. Und wenn der reinkommt irgendwann, für Stück Minuten sammelt, sich irgendwie Sicherheit beim Shooting holt, dann wird dieses Team noch mal besser. Und ich glaube, dann müsste die Konkurrenz sich noch mal mehr in Furcht nehmen und einen Schutz nehmen vor dieser unfassbaren guten Offensive, die da gegenübersteht. Ich meine, Steph Curry hat ja jetzt auch schon wieder die 100er-Marke bei Dreiern geknackt in diesem Jahr, so schnell wie noch nie einer zuvor in einer Saison. Das ist alles so gut und ich weiß nicht, welche Teams da von hinten momentan kommen sollten, die so konstant gut spielen können.
Der gute alte Splash Brothers, so da sind wir da, Klay Thompson, auf den die Warriors natürlich sehnsüchtig warten, dass er auch wieder auf dem Parkett unterwegs ist, aber du hast es eben richtig angesprochen. Für mich auch die Warriors und die Suns bisher das Nonplusultra im Westen und bin ich sehr gespannt, ob beide diesen wirklich richtig starken Saisonstart mit 20-4 nach 24 Spielen fortführen können. Das nächste direkte Duell für euch alle könnt ihr euch schon mal dick im Kalender eintragen. Der beiden Spitzenteams gibt es nämlich am Christmas Day. Also ich weiß, Fedi und ich abends, weiß ich nicht, was auch immer bei von Stolzmann zu Hause gibt, eine dicke Gans oder irgendwas anderes im Magen, liegt er dann da noch und guckt sich das Spiel nachts an. Könnt ihr euch auf jeden Fall dick eintragen, das Spiel Suns gegen Warriors am Christmas Day. Spielen sie gegeneinander, eine richtig geile Partie in der NBA. Und damit wollen wir die NBA zumachen für heute und zur NHL kommen. Und während ich vor 2 Wochen irgendwann mal gesagt hatte, okay, manchmal bereitet man Dinge hier vor im Podcast, da läuft es für eine Truppe gerade richtig gut und dann genau in der Nacht davor kriegen sie böse irgendwie einen auf den Hintern und du denkst dir, das kann doch jetzt nicht sein, ich habe doch hier gerade was vorbereitet, läuft es tatsächlich dieses Mal in der NHL genau andersrum. Denn dort wollten wir über Tim Stützle und die Ottawa Senators sprechen und zwar, dass es überhaupt nicht gut läuft. Und jetzt gewinnen die plötzlich in der letzten Woche 3-mal am Stück. Das erste Mal seit Mai überhaupt, dass diese Franchise 3 NHL-Spiele in Serie gewinnt. Sie sind zwar trotzdem immer noch am Tabellenende in der Atlantic Division unterwegs, sind aber mittlerweile mit den Montreal Canadiens gleichgezogen nach Punkten. Und es sieht gar nicht mehr so unrosig aus, zumindest was die letzten Wochen anging. Tim Stützle selbst mit einem großen Einfluss beim 3-2 gegen die New Jersey Devils. Beim Penaltyschießen hat er seinen Schuss verwandelt. Davor beim Sieg gegen Colorado mit 2 Treffern und 1 Assist der entscheidende Mann gewesen. Allgemein liegt er dieses Jahr bei 23 Spielen, 3 Tore, 8 Assists. Ferdi, klar, trotzdem die Situation in Ottawa nicht berauschend, aber doch ein positiver letzte Woche, glaube ich, für Stützle und die Jungs.
Auf jeden Fall und ich glaube, darauf ist auch einfach dieses System, diese Mannschaft momentan in der Hauptstadt Kanadas ausgelegt. Die sind im Schnitt wirklich sehr jung. Ich meine, Brady Tkachuk ist jetzt als Kapitän anberufen worden, der ja auch nicht gerade viel älter ist als Tim Stützle, also auch noch Anfang 20, Stützle 19. Da ist so viel Potenzial auf einem Haufen und wenn sie schaffen, diese jungen Spieler jetzt irgendwie an der Stange zu halten, nach und nach immer weiter zu fördern und zu verbessern und die Verträge dann auch zu verlängern, dann könnte sich da in Ottawa in den 3-4 Jahren eine richtig gute Mannschaft finden.
Du sprichst es gerade an, natürlich ist das eher der langfristige Blick, den man da in Ottawa in der kanadischen Hauptstadt momentan hat, nicht der kurzfristige, obwohl man natürlich immer Erfolg haben möchte. Wollen wir nochmal kurz auf Stützle direkt schauen. Du hast es eben schon gesagt, er ist 19, immer noch ein unfassbar junger Spieler in seiner 2. Saison jetzt in der NHL, hat eine richtig gute 1. Saison am Ende gehabt und man merkt doch jetzt schon, zumindest finde ich das, dass er große Verantwortung trägt, ne? Dass er die auch haben möchte. Ich glaube, er selbst sagt immer, okay, ich habe spielfalls jede Nacht 20 Minuten, bin ich auf dem Eis, natürlich muss ich dann Verantwortung tragen und dann will ich die auch haben, wenn ich so eine große Spielzeit bekomme. Ist das für dich am Ende förderlich oder eher nicht förderlich, dass du mit ja gerade mal nicht 20 Jahren schon so im Fokus stehst?
Ist natürlich immer schwierig, aber ich glaube, aufgrund der sportlichen Situation der Senators ist es bei Stützle eher förderlich, weil dieses System, ich habe es angesprochen, ist einfach darauf ausgelegt, man ist jung, man möchte sich einfach jetzt erstmal entwickeln und gar nicht den großen Erfolg sofort feiern. Und ich finde, es ist auch in diesem Punkt sehr gut, er ist ja eigentlich ein Flügelspieler, also meistens auf dem Left Wing im Einsatz, aber er ist jetzt auch die letzten Spiele in die Starting Five gekommen, als Center. Heißt, er wird auch da nochmal fortgebildet, bekommt eine neue Position irgendwie mit an die Hand und deswegen, glaube ich, tut es seinem Spiel und seiner Karriere einfach nur gut, wenn er so viel spielt wie möglich, ohne sich dabei zu verletzen natürlich.
Und er hat natürlich jetzt schon ein Riesenrepertoire an Möglichkeiten. Du hast es eben schon ein paar Sachen angesprochen. Jetzt wird er tatsächlich sogar nochmal anders eingesetzt. Er bringt natürlich aber schon von sich aus unfassbar viel mit. Geschwindigkeit, ist sehr sicher mit dem Puck, Qualität der Pässe. Er ist unfassbar kreativ im Offensivspiel und tatsächlich auch selbstbewusster geworden. Das sagt zumindest sein Coach, sagt, okay, es ist eine sichtbare Entwicklung bei ihm zu merken. Er ist als Neuling letztes Jahr noch ein bisschen schüchterner gewesen und dieses Jahr, da werden noch mehr Tore und Punkte kommen, da bin ich mir sicher, denn er macht sich wirklich richtig gut. Das sind die Schritte, die Tim Stützle momentan in der NHL macht. Und da für dich natürlich die Frage, es führt klar, momentan kein Weg dran vorbei an Leon Dreiseitel und an diesem Vergleich auch irgendwie. Auch wenn er vielleicht ein bisschen hinkt, weil einfach Stütze noch relativ jung in der Liga ist, aber trotzdem die Frage an dich, denkst du, er hat das Potenzial, in mögliche Fußstapfen von Leon in den nächsten Jahren in der NHL, ist er wirklich noch sehr, sehr jung, zu treten?
Ah, schwierig. Also Potenzial ist ja bei Stützle überhaupt keine Frage. Ich glaube, da ist er sogar vom Potenzial über Dreiseitel. Aber Dreiseitel, was der dieses Jahr spielt, der hat eine MVP-Auszeichnung sozusagen schon erhalten, hat eine Mannschaft um sich rum, die eigentlich auch bald mal Meister werden müsste. Ob er das selber individuell so gut hinbekommt, tatsächlich für eine Zeit lang der beste Spieler in dieser gesamten Liga zu sein, ist schwierig. Da gehört halt auch meistens viel mehr dazu als nur der Spieler selber. Da ist es vielleicht auch der Trainer, das ganze Umfeld, die Mitspieler, die dann einfach mal gut auflegen oder sonst was. Aber ich will es ihm jetzt nicht absprechen, dass er es nicht schaffen könnte, sag ich es mal so.
Du hast es, glaube ich, richtig formuliert, das Potenzial. Daran würde es auf jeden Fall am Ende nicht scheitern. Dann kommt es natürlich immer noch auf ganz viele andere Faktoren drauf an, ob man so eine Riesenkarriere wie unter anderem sie Dreiseitel bisher hingelegt hat, hinlegen kann. Meine letzte Frage, NHL, bevor wir dann zur MLB und zum Abschluss kommen, sind natürlich nochmal, dadurch haben wir ihn ja auch nochmal ausgewählt, diese deutschen Spieler, die im Fokus sind und mittlerweile immer mehr zu zentralen Figuren auch von NHL-Teams werden können. Wer hätte das vor Jahren gedacht? Jetzt reden wir von Stützle, der in Ottawa schon eine große Rolle trägt. Wir haben über Seider gesprochen in den letzten Wochen, der in seiner Debütsaison schon bei den in Detroit eine sehr, sehr bärenstarke Saison spielt und ein zentraler Verteidiger ist. Über Dreiseitel müssen wir gar nicht sprechen. Grubauer die letzten Jahre. Was ist das für eine Entwicklung? Oder wie groß, wie sehr spricht das für die positive Entwicklung von Eishockey Deutschland?
Sehr viel. Also wir haben natürlich die ganzen positiven Ereignisse in der NHL. Wir haben die ganzen Young Guns, wie eben ein Seider, ein Stützle, die ja unfassbar performen, obwohl sie noch ganz neu in dieser Liga sind. Dreiseitel ist einer der Besten, die da momentan auf dem Eis rumlaufen. Grubauer, einer der Besten zwischen den Pfosten, sind sich da die meisten sicher. Und auch Sturm zum Beispiel, mein Minnesota, ein wichtiger Teil einer Mannschaft, der nicht zu unterschätzen ist, dass er eben dann auch Minuten übernimmt, wenn die Starter nicht auf dem Eis sind. Das ist irgendwie, jeder macht gerade einen richtig guten Job, wenn man ehrlich ist. Und es gibt kaum Schwachstellen. Und ich glaube, ohne da jetzt genau drauf schauen zu wollen, aber dieses vielleicht kleine Eishockey-Wunder von 2018 in Pyeongchang hat auch Begeisterung einfach ausgerufen. Die Leute haben Lust auf Eishockey und ich glaube, dass diese ganzen Ereignisse nur dafür oder dazu führen werden, dass noch mehr Leute Lust auf diese Sportart bekommen und mit dem Verein beitreten oder sonst was. Und ich glaube, die Deutschen werden da nicht so schnell verschwinden.
Kann ich dir nur zustimmen? Das hoffen wir zumindest sehr. Den Fokus halten wir für euch auf der NHL in den nächsten Wochen, aber selbstverständlich auch auf dem Olympischen Turnier, den Winterspielen nächstes Jahr. Im Februar, wenn die NHL dann auch die bekannte Pause macht und wir uns dann auch ein bisschen nochmal kurz um die deutsche Mannschaft kümmern werden in dieser NHL-Pause. Jetzt sprechen wir allerdings erstmal zum Abschluss über eine andere Pause und eine, die nicht wirklich gewollt ist, denn in der MLB gibt es erstmal eine Pause, den berühmt-berüchtigten Lockout. Und was es damit zu tun hat, Ferdi, da darfst du zum Schluss nochmal einmal uns ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen.
Genau, ich werde das Ganze so simpel wie möglich erklären, denn die ganzen Fachbegriffe und wie die Gewerkschaften und sonst was heißen, das interessiert im Endeffekt ja auch keinen und es würde keiner mehr verstehen. Also Fakt ist, momentan existiert die MLB im übertragenen Sinne nicht. Die ist gerade auf Eis gelegt. Da passiert gerade gar nichts mehr. Grund dafür ist, dass dieses System darauf beruht, dass es einen Vertrag gibt zwischen den Besitzern der Liga, also der ganzen Franchises, die Verantwortlichen, die dafür sind, und der Spielergewerkschaft. Da gibt es momentan einen Streik, also es gibt immer Verträge, die regeln, wie viele Spiele pro Saison haben wir und Kleinigkeiten. Ne? Es werden einfach die grundlegenden Abläufe einer Saison geregelt und es ist tatsächlich so, dass dieser Vertrag jetzt abgelaufen ist. Man hat es nicht geschafft, eine neue Vereinbarung zu treffen. Das ist jetzt vor gut 6-7 Tagen, also vor genau einer Woche passiert. Das ist ein Riesenthema natürlich. Wir hatten davor ganz schön viel Wirbel auf dem Free-Agency-Markt. Das hatte sich also auch angedeutet, dass die Leute wussten, okay, dieser Vertrag, der läuft bald aus und Stand der Verhandlungen ist so, dass es momentan keine Erfolge gibt und deswegen ist es gerade nichts. Also es ist wirklich kompletter Lockout. In der MLB passiert nichts. Das Gute ist, ihr könnt auch nichts verpassen. Das Gute ist, wir können in den nächsten Wochen alles ganz langsam aufarbeiten, was da passiert ist mit Karriereenden, wie von Buster Posey zum Beispiel, von Trades oder von Free Agent Signings. Das ist alles ziemlich spannend gewesen. Vielleicht um noch einen historischen Blick drauf zu werfen. Dieser Lockout passiert nicht zum ersten Mal. Der letzte ist 1994 aufgetreten. Da wurde die Saison sogar frühzeitig abgebrochen, nicht zu Ende gespielt. Heißt, es gab auch keinen Meister. Dieser Streik der Spieler, beziehungsweise dieser Streit zwischen Spielergewerkschaft und den Vertretern der Liga, dauerte sogar so lange an, dass die darauf folgende Saison 1995 erst später begonnen werden konnte. Und es wurden dann eben nur 144 Spiele gemacht. Aber wenn wir ehrlich sind, eine lange Pause, glaube ich, erwartet uns nicht. Grund dafür ist eben das letzte Jahr. Die Saison wurde schon drastisch gekürzt in 2020. Grund ist Corona natürlich. Dadurch ging eben viel Geld verloren, sowohl für die Spieler als auch für die Vereine. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Ende Februar, Anfang März eine Einigung haben werden. Es könnte also sein, dass die Vorbereitungsphase, das Spring Training, etwas verkürzt sein wird, aber ich glaube, das tut keinem wirklich weh, der dann erstmal nur in der Regular Season oder in den Playoffs dabei sein möchte. Das Wichtigste ist momentan, dass eben das Ganze auf Eis gelegt ist und die Teams und Spieler keinen Kontakt mehr haben dürfen. Heißt, es können keine Verträge ausgehandelt werden, es darf kein Training betrieben werden und die Spieler dürfen auch nicht auf die Anlage der Vereine. Also ziemlich strikte Regeln, die müssen das jetzt alles irgendwie anders unter den Hut kriegen, damit sie fit bleiben und sich ihr Geld im Nachhinein dann im nächsten Jahr hoffentlich verdienen können. Wie gesagt, das hatte sich halt angedeutet, weil eben so viel schon passiert ist auf dem Free-Agency-Markt. Da werden wir dann aber in der nächsten Woche drüber sprechen. Bjarne, vielleicht deine Einschätzung zu dieser gesamten Situation. Hältst du es für sinnvoll, da in diesen kalten Frontenkrieg reinzugehen und tatsächlich einen kompletten Stillstand der Liga zu bezwecken?
Na, ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur sinnvoll war, sondern dass es gemacht werden musste jetzt in dem Moment, dass die Fronten so verhärtet waren, dass du einfach nicht mehr dazu zueinander gekommen bist, ne? Dass die Vorstellung zumindest, wie das Geld in dieser Liga verteilt werden wird, so unterschiedlich waren, wie auch immer sie am Ende ausgesehen haben, dass du vielleicht einfach mal diesen kompletten Stillstand haben musst, damit alle Seiten sich darauf berufen und wie du gesagt hast, denn an keinem, also die Liga nicht, sowie die Spieler nicht, keiner zieht irgendwie etwas Positives daraus, wenn sich dieser Lockout richtig lange wegzieht. Ne, die Saisonvorbereitung, die sollen eigentlich normalerweise im Januar schon starten. Ende März, ich glaube am 31. nächstes Jahr beginnt ja schon die neue Saison. So lange ist es ja gar nicht dahin. Dementsprechend glaube ich, es war jetzt der richtige Schritt, auch wenn sich das alles natürlich sehr, sehr drastisch anhört. Ne? Das kennen wir so aus Europa eigentlich nicht, dass du dann gar nichts mehr machen darfst und du darfst nicht mehr auf das Gelände gehen, darfst nicht mehr miteinander sprechen. Das ist natürlich schon der drastischste Weg, der irgendwie möglich gewesen wäre. Hoffentlich führt er aber zu einem schnellen und dann für beide Seiten relativ akzeptablen Ergebnis und dann sage ich, okay, dann habt ihr alles richtig gemacht und dann freuen wir uns halt, wann auch immer, dass alles wieder zu Ende ist, wenn wir wieder über die ganzen Sachen berichten können und es in der MLB wieder weitergeht.
Es wartet, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Vertrag zwischen diesen beiden Seiten auf uns, der diesen Ablauf der Liga klären wird. Es gibt schon ein heißes, oder was heißt ein heißes, eher ein wildes Gerücht, wäre wahrscheinlich eher eine Wunschvorstellung, dass es demnächst einfach größere Playoffs geben soll. Zum Beispiel hat man vorgeschlagen, es gibt 7 Teams pro Liga, also die 3 Divisionssieger und dann noch 4 weitere Teams, die sich dann mit dem besten Rekord jeweils für diese Playoff-Phase qualifizieren. Der erste hätte dann wie in der NFL als einziger in der ersten Runde frei. Und jetzt wird's ganz wild. Die anderen besten 3, also die 2 restlichen Divisionssieger und das beste Wildcard-Team sozusagen, die dürfen dann in der Reihenfolge ihren Gegner für die nächste Runde aussuchen. Also es ist, ich glaube nicht, dass es passieren wird, das wäre ganz wild. Ich glaube, da kannst du als Team, das dir den Gegner aussucht, nur verlieren, weil im Endeffekt musst du dann gewinnen, wenn du schon so arrogant den Gegner auswählst und sagst, den machen wir easy weg. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Ich glaube, so wild und witzig wird es nicht, aber auf jeden Fall wird es spannend werden in den nächsten Wochen, auch wenn wir vielleicht nichts Aktuelles berichten können. Wir haben aber viel aufzuholen und deswegen freue ich mich schon auf nächste Woche, wenn wir da über diese Free Agency sprechen können, denn da hat zum Beispiel die Los Angeles Dodgers ordentlich erwischt. Und das war's von mir. Es war wieder sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Haut rein, ciao.